Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Im 90. Psalm lesen wir einen Vers, den ich seit Jahren auf jede Geburtstagseinladung drucke. Da heisst: Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Und einmal im Jahr bringe ich diesen Vers am Anfang des Gottesdienstes. Und ich finde, zu den Jubilaren passt er immer super. Ein Jubiläum ist etwas Tolles. Wieder ein Jahrzehnt voll. Manchmal ist Geburtstag für etwas Tolles. Und manchmal denkst du, schon wieder ein Jahr durch. Ich weiss noch nicht, in welchem Abschnitt dass ihr angekommen seid. Mir freut es auf jeden Fall, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid und dass wir jetzt heute hier miteinander euch ein Jubiläum dürfen feiern, dass wir miteinander dürfen Gottesdienst feiern. Und ich bete zum Anfang beten und Gott um seinen Beistand bitten. Vater im Himmel, wir danken dir, dürfen wir jetzt zusammen sein. Ich danke dir für all die Menschen, jung, mittelalterlich und noch ein bisschen älter, dass wir jetzt zusammen sind und uns daran erinnern, dass sie wieder ein Jahrzehnt mehr haben. Wir bitten dich, träg du sie alle weiterhin in ihrem Leben. Wir bitten dich jetzt um den Gottesdienst. Bist du anwesend mit deinem Geist und sprichst du zu uns und zu unseren Herzen. Amen. Ja, wir denken, Freundschaft ist so etwas, das beschäftigt die 10-Jährigen genauso wie die 90-Jährigen. Und wir denken, das gibt doch ein schönes Thema, das wir heute anschauen wollen. Wir werden in der Lesung nachher zwei Geschichten hören. In der einen geht es offensichtlich um Freundschaft, in der anderen ein bisschen auf eine andere Art. Und ich werde in der Predigt ein bisschen darauf eingehen, was die Freundschaft ist und was das mit unserem guten Gott zu tun hat.
Ich lese dir zwei Freundschaftstexte. Der erste ist im Alten Testament, 1. Samuel 18, 1 bis 4. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte: David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Die zweite Freundschaftsgeschichte steht im Neuen Testament, Johannes 15, 1 bis 17. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden seid. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander.
Es gibt so Wörter, die brauchen wir, ohne viel darüber nachzudenken, was sie eigentlich alles genau bedeuten. Und ich finde, das Wort Freundschaft gehört auch dazu. Was ist eigentlich die Definition von einer Freundschaft? Ich habe mal ins Wörterbuch hineingeschaut und das sagt: Freundschaft ist ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander. Das klingt unglaublich technisch. Und jeder, der einen Hund hat, wird gerade sagen: Moment, kann ein Hund nicht auch mein Freund sein? Warum können auch nur Menschen miteinander befreundet sein? Und diese Definition wird niemals ausreichen, um eure Freundschaften zu beschreiben. Denn Freundschaft ist einfach nicht gleich Freundschaft. Und schon vor über 2000 Jahren hat ein schlauer Griech mal die Menschen um sich herum beobachtet und hat gedacht, nein, ein Griech, ja. Und hat dann die Freundschaften beobachtet und hat gefunden, die sind zwar befreundet, die Menschen, aber sie sind immer ein bisschen anders. Und hat der Aristoteles, so hat er geheissen, hat drei Arten von Freundschaft definiert. Und die haben gefunden, die wollte ich mit euch teilen, weil die sind auch heute noch aktuell. Und so hat er gesagt, es gibt als erstes eine Freundschaft der Lust. So hat er sie genannt. Das sind Menschen, die sind nur zusammen befreundet, weil sie etwas miteinander machen können, was ihnen beiden Spass macht. Und solange sie das machen können, sind sie befreundet. Und sobald das nicht mehr geht, ist Freundschaft fort. So, wenn das Kind wäre, würde man vielleicht sagen, der Leon und der Martin sind zusammen in der Schule. Und nach der Schule sind sie immer bei Martin daheim, hocken am Computer und die zocken. Also gamen. Und alle denken sich, boah, das sind die besten Freunde, die hängen jeden Nachmittag miteinander ab. Und dann geht Martin den Computer kaputt. Und der Leon, dann geht es um Peter. Das ist so eine typische Freundschaft aus Lust. Solange man miteinander etwas hat, was einem Spass macht, ist man befreundet und sobald das wegfällt, ist die Freundschaft weg. Dann gibt es noch andere Freundschaften. Aristoteles hat gesagt, es gibt eine Freundschaft des Nutzens. Das sind diejenigen, die nur befreundet sind, solange geben und nehmen einigermaßen ausgeglichen ist. Das gibt es zum Beispiel, wenn der eine dem anderen bei den Hausaufgaben hilft und der andere beschützt diesen dafür vor den bösen Neuntklässlern. Das ist so eine typische Zweckfreundschaft. Gibt es auch im Mittelalter und auch im hohen Alter. So Zweckfreundschaften. Ich helfe dir, du hilfst mir. Und vielleicht trifft das auf die eine oder andere Ehe zu. Ich weiß es ja nicht. Freundschaft des Nutzens. Nichts Schlechtes. Aber wenn einer nichts mehr geben kann, dann ist der andere weg. Denn nur solange man etwas hat bekommen, ist man befreundet. Dann hat Aristoteles weiter beobachtet und hat gesehen, dass es gibt Menschen, die sind befreundet gegen jede Logik. Die haben nicht Spass miteinander und die haben nichts voneinander. Und die sind trotzdem befreundet. Und dann hat er gesagt, das muss vollkommene Freundschaft sein. Wenn man miteinander befreundet ist und der andere liebt und gern hat, obwohl der ganz anders ist, obwohl der seine Marotten hat und obwohl der ist alt geworden mit der Zeit, obwohl das gemeinsame Hobby nicht mehr funktioniert, Man ist immer noch befreundet. Man kennt sich vielleicht schon lange, man geht durch dick und dünn. Man ist vertraut. Man hilft einander. Und man ist bereit, Opfer zu bringen, um einem anderen zu helfen. Und alles, was man investiert, ist, um einen Fachbegriff zu benutzen, à fond perdu. Man sagt, wir investieren, es ist eine Freundschaft. Wenn nichts kommt, das ist halt Freundschaft. Ich will die Freundschaftsarten nicht gegeneinander ausspielen. Und ich denke, eine Freundschaft von der Lust hat alles ins Gute. Wenn man ein Hobby hat, das einfach fast niemand macht, Bergen oder irgendein Reiten oder was auch immer, dann ist man mit denen zusammen, die das auch gerne haben. Und wenn man das nicht mehr will, dann geht eine Freundschaft auch wieder zu Ende. Aber natürlich wünschen wir uns doch alle vollkommene Freundschaften. Menschen, die zu uns stehen, so wie die Familie zu einem steht, auch wenn man nicht mehr geben kann, auch wenn man alt wird oder sich verändert. Dann hat der Griech mal auf die Seite gelegt. Dann dachte ich, schau mal, was die Bibel über Freundschaft sagt. Und ich habe gestaunt, wie viel das ich gefunden habe. Es gibt im Alten Testament ein Buch, das heisst das Buch der Sprüche. Und da haben schlaue Männer Sprüche geklopft. Und die haben etwas über Freunde gesagt. Und es ist so wahr, obwohl es 3000 Jahre alt ist. Ich lese euch ein paar von diesen Perlen vor. Zum Beispiel lesen wir hier. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur. Aber ein echter Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Ja, das kennen wir doch. Wir sagen aber, schlechter Umgang verdirbt den Charakter. Und alle, die Kinder haben, haben sich doch sicher mal gefragt, warum ist jetzt mein Kind mit dem befreundet? Das kommt nicht gut. Ich habe mal den Spruch gehört, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ja, es hat etwas. Und darum ist der nächste Vers auch so wahr. Da lesen wir, wer Gott gehorcht, sucht sich die richtigen Freunde. Wer Gott missachtet, läuft in die Irre. Und da war natürlich der Gedanke dahinter, man will Gott treu bleiben, man will das Leben leben, das Gott gefällt. Und dann suchst du Freunde, die das auch wollen. Und nicht solche, die gerade das Gegenteil machen. Den nächsten finde ich auch super. Der Reiche ist immer von Freunden umgeben. Aber der Arme verliert jeden Freund. Das heißt Freundschaft des Nutzens. Lesen wir auch, einflussreiche Leute werden von vielen umschmeichelt. Und wer freigebig ist, hat alle möglichen Freunde. Ja, es stimmt. Da ist der Eigennutz dahinter. Befreundet sie mit Mächtigen und Reichen, das hilft einem. Aber das ist, denke ich, ist eine toxische Freundschaft, vor allem für eine Reiche. Und stell euch vor, ihr seid der Reich. Wer ist denn euer Freund? Und wie erkennt ihr den? Wie unterscheidet man denn jetzt so einen Freund des Nutzens von einem vollkommenen Freund? Da helfen uns auch die Sprüche. Kapitel 17,17. Da schreiben sie, ein guter Freund, Aristoteles hat jetzt gesagt, ein vollkommener Freund, steht immer zu dir und ein Bruder ist in Zeiten der Not für dich da. Jetzt die Hebräer, die haben so eine Eigenschaft gehabt, die haben immer etwas gesagt und dann haben sie es wiederholt in anderen Worten. Das nennt man Parallelismus in der Wissenschaft. Und jetzt sagt er zuerst, ein guter Freund. Und im nächsten Satz kommt nicht Freund, sondern Bruder. Und da sehen wir, wie schon sie gewusst haben, freundschaftliche Banden, die können so stark sein wie familiäre Banden oder noch stärker. Und so ein Freund ist eben einer, der auch in der Not bei dir ist, der dir hilft, auch wenn du nichts mehr kannst drücken. Er ist wie ein Bruder, der es gut meint mit dir. Und die Freundschaften, die sind ganz besondere Vertrauensverhältnisse. Ein Freund, der darf einmal etwas sagen, was die Frau in der Migros an der Kasse nicht sagen sollte. Der Spruch heisst, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Wunderbar. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Das ist Verletzen mit Wort gemeint. Und es sind Freunde, die einem vielleicht auch mal auf einen bisschen darauf hinweisen dürfen, dass vielleicht mal wieder Zeit wäre, das Hemdli zu wechseln. Oder Zähne zu putzen. Oder dass man nicht so geizig sein sollte. Das sind die Freunde, die einem das dürfen sagen. Wenn es dann gute Freunde sind. Und ein Freund erträgt eine so eine ehrliche, liebevolle Kritik. Und da sehen wir das Entscheidende. Der Freund sucht dein Wohl. Er sagt dir das in Liebe. Er verletzt dich nicht, weil er dir schaden will. Man könnte das jetzt auf Mediziner abbrechen, die manchmal auch müssen verletzen, damit sie helfen können. Aber das lassen wir jetzt sein. Aber Achtung! Man kann den Bogen offenbar auch überspannen. Das haben sie auch schon gewusst. Da lesen wir. Ein Freund, den du beleidigt hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung. Wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen. Das ist mal ein heftiges Wort. Da musste ich an mein Geschichtsstudium denken, wo die Spanier den Franzosen eine Festung vorgenommen haben in der Liste. Nein, die Franzosen die eigene Festung müssen belagern. Leck, sind die verrückt worden. Aber ein Freund, den du enttäuscht hast, so ist die andere Übersetzung, ein Freund, den du enttäuscht hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine verlorene Festung. Und warum ist das so? Weil niemand dich so fest beleidigen und kann verletzen wie dein bester Freund oder wie deine Frau oder wie dein Mann. Je näher du einen Menschen an dich anhörst, desto weniger Kettenhemden und Brustpanzer hat Platz zwischen euch. Und desto verletzlicher wird man. Und desto mehr tut es weh, wenn der andere die Verletzlichkeit missbraucht. Je mehr man jemandem vertraut, desto grösser ist die Enttäuschung, wenn sie eintritt. Aber da widerspricht jetzt den Alttestamentler. Wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen. Okay, aber es gibt ja zum Glück noch ein Fenster. Und es gibt so etwas, das kann man sagen, wenn man etwas so gemacht hat. Das sind die vier schwierigsten Wörter der Welt. Kennt ihr die? Es tut mir leid. Das sind die vier schwierigsten Wörter. Irgendwie, die kommen einem fast nicht über die Lippen. Aber das ist das, was die Festung wieder reinnehmen kann. Wo die Tür wieder aufmachen kann. Und manchmal muss man auch über seinen Schatten springen und sagen, okay, es waren nicht immer nur die anderen, jetzt tut es mir leid. So viel über Freundschaften. Und das ist alles immer noch ein bisschen theoretisch. Und darum habe ich die zwei Geschichten mitgebracht. Wo wir genau sehen, wie das funktioniert. David und Jonathan, wir haben ihre erste Begegnung gehört. Der David ist der, der mit den Steinschleudern in den Krieg gegangen und den Goliath gekillt hat. Dann kommt er zurück ins Lager, hat eine Unterredung mit dem König Saul und dann begegnet er zum ersten Mal dem Jonathan. Und wir haben in der Lesung gehört, die sind sich sofort näher gekommen. Er hat gar nicht viel Anlaufzeit gebraucht. Da ist die Freundschaft irgendwie einfach geschenkt worden. Aber die Freundschaft hat manche Prüfung müssen durchlaufen. Denn der David ist auf der Welle von seinem Erfolg geritten und ist immer erfolgreicher, mächtiger und beliebter geworden als der König Saul. Und der König Saul, vielleicht wissen Sie, das war der erste König von Israel. Da haben sie selber gewählt. Und er ist immer gefragt, den kann man wieder abwählen, oder? Wenn es so einen besseren gäbe. Und so ist der König Saul sehr schnell eifersüchtig geworden und hat beschlossen, mit dir den David unter die Erde bringen. Und der Sohn vom König ist befreundet mit dem David. Eigentlich müssen die jetzt verfeindet sein. Der Kronprinz gegen Oppositionsführer. Und die sind befreundet. Und der Jonathan stellt sich ganz klar auf die Seite vom David. Gegen seinen Vater. Gegen den König. Und das braucht mal etwas. David flieht, das ist eine riesige Geschichte, könnt ihr in den Samuel-Büchern nachlesen, bei diesem Wetter, das ist vielleicht ein gutes Schlechtwetterprogramm. Und der Jonathan, der weiss genau, wo der David ist. Wir lesen, dass Saul sucht ihn mit 3000 Mann und findet ihn nicht. Und der Jonathan geht ihn besuchen. Okay, funktioniert irgendwie. Und sie haben immer und immer wieder einen Bund miteinander geschlossen. Weiss nicht, Kinder, gibt es das noch, so Freundschaftsbändchen? Machen wir das heute noch in der Schule? Ja, genau, das ist das, was man heute macht. Damals hat man einen Bund geschlossen miteinander. Dann hat man lange in die Augen geschaut und gesagt, wir sind jetzt Freunde, damit es auch jeder gecheckt hat. Und hat dann versprochen, dass man lange hilft und lange beschützt. Und die Freundschaft hat die ganzen Wirrungen überlebt. Der Jonathan jedoch hat es nicht überlebt. Der König Saul fällt im Krieg neben seinem Sohn. David wird König. Und ein paar Kapitel später schickt David Boten aus und sagt, sucht nach den Nachkommen von meinem Freund Jonathan. Und sie finden einen IV-Bezüger, der Mephibosheth. Er ist als Kleinkind am Boden gefallen und seitdem gelähmt gewesen. Und der König David holt den. Und genau genommen wäre dieser Mephibosheth Thronfolger. Der dürfte eigentlich König werden. Man von der Linie von Saul her. Und ein normaler König killt alle, die diesen Anspruch könnten haben. Und das macht der David. Er holt ihn zu sich einen Königshof, setzt ihn bei sich an den Tisch und lässt ihn dort leben. Er gibt ihm das Gnadenbrot im Königshof. Und er darf dort leben und essen, zusammen mit seinem Kind. Eine Freundschaft, die über den Tod rausgeht. Da ist weder Freundschaft der Lust, noch Freundschaft des Nutzens dahinter. Das muss vollkommene Freundschaft sein. Machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Habt ihr den Text gehört über den Weinberg, die Reben und den Weinstock? Es ist eine der letzten Belehrungen, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Kurz dort, wo sie das Abendmahl gefeiert haben, am nächsten Tag ist er gekreuzigt worden, dort hat er das mit ihnen besprochen. Und das Bild von der Rebe am Weinstock, kennt vielleicht biologisch, das ist so ein fetter Stock, der aus der Erde kommt, und da sind die ganz dünnen Reben dran. Mehrere. Und an denen wachsen die Früchte. Und da, wir haben natürlich gewusst, wenn wir die Reben abschneiden, wachsen keine Früchte mehr. Ist ja logisch. Und Jesus benutzt das Bild, um ihnen zu zeigen, wie wichtig das ist, dass sie in Freundschaft verbunden bleiben. Dass man es nicht aufgibt und nicht schädigt. Und dann sagt er etwas, was für uns so harmlos klingt. Jesus sagt, ich liebe euch. Und dass ein jüdischer Rabbi zu seinen Schülern sagt, ich liebe euch, ist überhaupt nicht normal gewesen. Und er sagt ihnen, ich liebe euch und ihr sollt einander lieben. Da muss man sich nochmal vor Augen führen, wer eigentlich an diesem Tisch hockt. Da hockt der ehemalige Zöllner am Tisch. Der Levi, der hat mit den Römern kollaboriert und von denen profitiert. Und auf der anderen Seite hockt der Simon. Wisst ihr, wo der vorher war? Bei den Zeloten. Das sind Guerillakämpfer, die Römer bekriegt haben. Und die hocken zusammen am Tisch und müssen sich eigentlich geringen einschlagen. Und Jesus sagt, liebet einander, weil ich euch liebe. Und es funktioniert. Und dann sagt er ihnen, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Jesus begibt sich auf Augenhöhe. Er gibt seinen Lehrerstatus hier auf, setzt sich neben sie und sagt, ja, wir begegnen uns auf Augenhöhe als Freunde. Wir begegnen immer wieder Leute, für die ist Gott so unendlich weit oben, so unendlich weit weg. Man schaut zu ihm hoch auf Distanz. Das müsste nicht sein. Jesus sagt seinen Jüngern, die sind meine Freunde. Und wir sind auch seine Jünger. Und somit auch als seine Freunde erwählt. Was ist das nur für ein Gott, der dich als Freund haben will? Und das ist ein wahrhaftiger Freund. Wenn wir noch einmal für Aristoteles bemühen, die Freundschaft zwischen dir und Gott ist nicht eine Freundschaft aus Lust. Denn Gott braucht dich nicht, um Spass zu haben. Und du ihn auch nicht. Es ist aber nicht eine Freundschaft des Nutzens. Denn Gott hat keinen Nutzen an unserer Freundschaft. Eher umgekehrt. Es ist auch nicht ein Gott, der uns ausnutzt. Nein, wenn Gott so ist, wie die Bibel ihn beschreibt, dann gehört ihm sowieso schon alles. Und was könnten wir ihm denn noch geben? Gott ist es, um nochmal mit Aristoteles zu sagen, ein vollkommener Freund. Ein Freund, der uns liebt, ja, weil er uns eben liebt. Vielleicht weiss er selber nicht so genau, warum. Ich denke es zwar schon. Aber er liebt uns nicht, weil, sondern obwohl wir so sind, wie wir sind. Und dass diese Freundschaft vollkommen ist, das zeigt sich an dem, was Jesus bereit ist, zu tun für diese Freundschaft. In der Lesung haben wir diesen Satz gehört. Vielleicht hat er ihn überhört. Er hat gesagt, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Denn das ist vollkommene Freundschaft. Da geht es nicht um Spass, es geht nicht um Nutzen. Nein, man gibt sich hin für einen anderen. Und genau das ist das, was Jesus gemacht hat und was wir an Ostern gefeiert haben. Er hat es gemacht für seine Jünger und eben auch für uns. Und Jahr für Jahr feiern wir das Jubiläum von diesem Freundschaftsbeweis an Ostern. Den Liebesbeweis, den Gott uns gegeben hat. Und viele von euch haben jetzt in diesem Jahr ein Jubiläum. Und so Jubiläare sind ein guter Moment, um mal innezuhalten. Und zurückzuschauen. Oder um innezuhalten und genau anzuschauen, wo man ist. Oder um innezuhalten und zu schauen, wo man dann noch hin will. Und vielleicht kann man auch mal ein bisschen über die Freunde nachdenken, die man jetzt hat. Und so mal nach Aristoteles ein bisschen überlegen. Man kann mal überlegen, was ist man selber für einen Freund. Aber man kann auch zurückschauen und denken, wo sind eigentlich die alten Freunde geblieben? Mit denen, die ich so gut hatte, von 5, 10, 50 Jahren. Und die sagen, so ein Jubiläum ist ein super Anlass, um sich bei denen mal wieder zu melden. Ich werde 80, vor 30 Jahren sind wir mal. Das wäre mal eine tolle Einladung. Also ich würde dann mal kommen. Gut, das wäre. Dann wäre ich 3 Jahre gewesen. Nein, ich würde nicht kommen. Ihr wisst, was ich meine. Nutzt doch das Jubiläum mal für so etwas. Schaut zurück, schaut die Freunde an, wo sie echt sind. Und vielleicht findet ihr raus, wo sie sind. Und dann könnt ihr sie ja einladen. Da muss man nicht eine riesen Party schmeißen. Ein Freund hat dir auch heute Freude gemacht. Wir sind der Einladung von seiner Kirche gefolgt. Wir sind hier, wir haben miteinander Lieder gesungen, die den Gott anbetet haben. Und wir haben etwas von dem Gott und von seinem Wort gehört. Dieser Freund wird euch in 10 Jahren wieder einladen. Aber ich bin sicher, er würde sich freuen, wenn ihr euch in dieser Zeit auch mal bei ihm meldet. Merci vielmals.